Es ist einfach ein wunderschönes Bild, wenn man hier vorne stehen darf und auch sieht, wie die Kinder einfach auch rausströmen und auch in die Sonntagsschule gehen. Viele Kinder kennt man noch als Baby, also ich zumindest habe sie als Baby noch gesehen und wie sie so aufwachsen, ist einfach schön. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann wünscht man sich natürlich immer als erstes die ganzen Daten von dem Baby, wie groß es ist, wie viel es gewogen hat und so weiter. Aber wir sind auch ganz neugierig, was so der Werdegang von dem Kind sein wird, was es für Aufgaben hat, wie es sich charakterlich entwickelt, was es für eine Stellung auch mal in der Welt einnimmt. Das Gleiche gilt aber auch, was die Gemeinde anbelangt. Bald feiern wir Pfingsten und das ist ja die Geburt von der Gemeinde. Und ich halte schon länger so eine Serie über die Gemeinde. Wir machen gerade diesen Kurs Christus und die Gemeinde. Und so will ich ja heute über das Thema weiter predigen. Und dazu schlagen wir auf Apostelgeschichte, das dritte Kapitel, die Verse 1 bis 8. Apostelgeschichte 3. Da sehen wir auch, wie die Gemeinde heranwächst, größer wird und sich der Welt stellt. Apostelgeschichte 3. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickten ihn fest auf ihn hin und sprachen, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen, ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Die Apostelgeschichte. Ein wunderbares Buch, ein wunderbarer Ort, wo wir etwas abspüren können, wo das Leben Gottes durch die Gemeinde pulsiert. In dem ersten und dem zweiten Kapitel von Apostelgeschichte sehen wir, wie die Gemeinde geboren wurde, wie die Gemeinde existieren begonnen hat. Und wir sehen etwas von ihrer positiven Eigenschaften, die sie hat. Und wir sehen die Schilderungen vom Leben der Gemeinde, wie sie sich nach außen natürlich auch zeigen. Aber jetzt im dritten Kapitel wird uns ein Bild dargestellt, was in den ersten zwei Kapiteln ein bisschen mehr noch Theorie gewesen ist. Das wird jetzt halt bildlich uns illustriert, was Gemeinde ist. Man analysiert jetzt halt in gewisser Weise das, was wir in den ersten zwei Kapiteln gelesen haben, wird jetzt uns dargemalt, also aufgemalt. Gemeinde in Aktion. Gemeinde stellt sich der Öffentlichkeit. Die Gemeinde ist mit dem Geist Gottes erfüllt und sie stecken voller Freude, voller Energie, voller Tatendrang. Sie beten und sie loben Gott. Und die Menschen haben sich vielleicht gefragt, was wird weiter passieren? Wie geht's jetzt weiter mit dieser Gemeinde? Wir sehen das auch im Leben von Jesus, als er ein Kind gewesen ist und die ganzen Könige gekommen sind, haben ihn gehuldigt, haben ihn gelobt und gepriesen. Und auch Maria hat über vieles nachgedacht, was wird mit diesem Kind passieren? Was wird da für eine Rolle haben? Was macht er hier auf Erden? Und jetzt auch die Gemeinde. Sie ist entstanden, sie wird groß, sie tritt jetzt in die Öffentlichkeit. Und wir fragen uns, wieso ist der Herr Jesus auf die Welt gekommen? Und in Lukas 19, Vers 10 heißt es einfach, er kam in diese Welt zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Aufgabe. So haben ihn die Menschen in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen. Und das ist in gewisser Weise jetzt auch das Bild, was wir von der Gemeinde kriegen. Hier sehen wir einen armen Mann, der bettelnd da liegt, weil er lahm geboren ist. Wenn wir im Kapitel 4 nachlesen, stellen wir fest, dass er schon 40 Jahre lang in dieser Situation ist, dass er nicht gehen kann. Er hat noch nie in seinem Leben einen Fuß vor den anderen setzen können. In dem Bericht wird uns gesagt, dass er täglich an dem Tor der schönen Pforte hingesetzt wird, dass er betteln kann, dass er was für zum Lebensunterhalt kriegt. Er konnte sehen und er konnte sprechen. Er konnte das einsetzen, aber er hat nicht laufen können. Und wenn wir den Umfeld anschauen, was uns hier geschildert wird, dann sehen wir einen Kontrast. Wir sehen einen hilflosen Mann, der in gewisser Weise 40 Jahre lang schon resigniert hat in dem Zustand, in dem er gewesen ist. Und wir sehen auf der anderen Seite eine Schönheit, eine Architektur, einen Tempel, den die Menschen gebaut haben. Und es ist ein totaler Widerspruch in sich. Wir sehen eine Armut und wir sehen Reichtum, wir sehen Bedürftigkeit und wir sehen Überfluss. Und dann wird uns geschildert, dass hier ein Wunder geschieht. Und wenn ein Wunder geschieht, dann bricht Gott nicht seine Naturgesetze, dass das total verändert und dass was Neues passiert, sondern er handelt überwiegend ohne diese Gesetze und macht was völlig Neues, etwas Überraschendes für die Menschen, was wir Wunder nennen. Gott handelt aber in seiner Allmacht und er gebraucht die Naturgesetze gar nicht. Er löst sie nicht auf, er schiebt sie nicht beiseite, sondern er handelt souverän. Aber warum wirkt Gott durch ein Wunder? Im Johannesevangelium, wenn wir lesen, dann bezeichnet der Johannes die Wunder immer als Zeichen, die den Menschen gegeben wird. In gewisser Weise wird durch ein Wunder demonstrativ gezeigt, wie mächtig Gott ist, dass ihm alles möglich ist, seine Allmacht. Aber es wird auch immer wieder gezeigt, dass ein Wunder eine Ausnahmesituation ist, nämlich ein Zeichen, etwas, das Gott tut, damit die Menschen was daraus lernen sollen. Und somit ist dieses Wunder in unserem Text eine historische Tatsache, die man nicht leugnen kann. Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, sieht man, wie sich die Menschen daran aufgerieben haben, an diesem Wunder. Es bleibt eine Tatsache. Aber es ist auch ein Zeichen, woraus die Menschen, die das gesehen haben und uns, die das niedergeschrieben ist, wo wir was lernen sollen, wo Gott uns was zeigen möchte, was wir lernen sollen. Er zeigt uns etwas von dem Wesen der Gemeinde, die er ins Leben gerufen hat und auch, was für eine Aufgabe die Gemeinde in der Welt hat. Somit möchte ich die Predigt in drei Punkte gliedern. Das Wunder ist ein Bild in ersterlei Hinsicht, um uns den Zustand des Menschen zu zeigen und auch deren Ratlosigkeit in der Situation, wo die Menschen drin stecken. Ein zweiter Punkt, der Mensch hat eine falsche Erwartung an die Gemeinde Gottes. Der dritte Punkt, der Auftrag der Gemeinde in der Welt wird sichtbar. Und daraus, wenn wir einen Schlussstrich ziehen, sehen wir das neue Leben in Christus. Und überschrieben habe ich die Predigt mit Gott überrascht Bettler. Ja, wir sehen das Wunder als ein Bild, was Gott uns was lehren möchte. In der ersten Punkt geht es aber erst einmal darum, wir sehen einen Mann, 40 Jahre alt, der lahm geboren ist. Er wurde so geboren und war von Geburt auf Hilfe angewiesen. Er war beschädigt. Etwas, was man nicht gern hört. Und er ist unvollkommen gewesen. Es war für diese Person etwas Belastendes, denn alle Menschen haben gesehen, dass er anders ist und dass er eine Last mit sich rumträgt. Die war so groß, dass es auch lebensbedrohlich war, weil er war absolut auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Und wir sehen, dass er so in dieses Leben hineingeboren wurde. Es war gar nicht seine direkte Schuld. Er ist schon so geboren worden. Aber was hat das mit uns zu tun? Im Psalm 51, Vers 7 sagt David, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Auch hier wird uns gesagt, dass David belastet, mit einer Behinderung in die Welt geboren wurde. Und er nennt es Schuld und Sünde. Die Bibel braucht viele Bilder, wenn sie von Sünde spricht. Leprakrankheit oder sonstige aussetzende Krankheiten waren immer auch ein Bild für Sünde. Und hier wird uns gesagt, das Bild vom Menschen ist das Bild eines unvollkommenen oder beschädigten Menschen, der in Sünde, der sündig ist, sündhaftig ist. Wir sehen, beim ersten Ehepaar war das nicht so. Adam und Eva sind noch in die Welt gekommen ohne Schuld. Aber schon ihre Kinder, die sie geboren haben, sind alle in Schuld, in Sünde, beschädigt auf die Welt geboren worden. Wir beginnen also unser Leben wie dieser Mann in diesem Bild. Wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir keinen reinen Tisch. Wir kommen belastet auf diese Welt. Wir bringen eine Einschränkung mit, die wir, wie auch unsere Eltern, schon mitbekommen haben. Und der Erklärung, das erklärt uns auch, warum wir diese Probleme in unserem Leben haben. Wir haben Probleme, es gibt Kriege, es gibt Eifersucht und Neid, es gibt Missgunst und Hader. All das Schwierige in unserem Leben können wir daran festmachen, dass der Mensch beschädigt ist, dass wir einen Makel haben, dass wir nicht vollkommen und gerecht sind. Und durch die Sünde erklärt es uns Gott, warum das so ist. Und der Bettler ist ein Bild für die Menschen, wie wir Menschen sind, der Zustand von uns Menschen. Der Mensch konnte nicht laufen, er hatte keine eigene Kraft, um irgendwie in den Tempel zu kommen oder vor Gott zu stehen. Er konnte reden, aber er konnte nicht laufen. Er kann über Politik, über aktuelle Geschehnisse reden. Er kann seine Hand ausstrecken und da auch Almosen erbeten. Aber er fand keine Hilfe für sein größtes Problem. Er fand keine Heilung für seinen Zustand. Die Wirkung der Sünde auf uns Menschen lähmt uns letztendlich, was unser Zustand anbelangt als Mensch, dass wir nicht an Zugang haben, um die Herrlichkeit vom Herrn treten zu können. Das Evangelium sagt uns aber in der Bibel zeigt uns ein anderes Bild auf. Der Sohn Gottes hat den Himmel, die Herrlichkeit verlassen und kam zu uns auf die Erde. Er wandelte mit seinen Beinen über die Erde, um uns zu begegnen, weil er Männer und Frauen gesucht hat, die verloren gegangen sind, weil er all diejenigen sucht hat, die hilflos und bedürftig sind. Und im Hinblick auf den lahmen Mann sehen wir auch, dass es Gott ein Anliegen ist, dass dieser lahme Mann auch das Evangelium erfahren soll. Er soll sehen, wie es ist, mit Gott in Gemeinschaft leben zu können. Die Erkenntnis zu sehen, was die geistliche Welt für ihn bereithält. Der Lahme konnte das von sich selber aus nicht. Er hatte keine Erkenntnis, weil er von Gott und von dem Leben von Gott abgeschnitten gewesen ist. Er sah auch nicht die himmlischen Tatsachen. In unserem Bild sitzt er noch vor dem Tor zum Tempel, auch wenn es ein schönes war. Wir Menschen können nicht von uns heraus in die Herrlichkeit Gottes treten. Wir können viel. Wir können ins Universum fliegen und auch den Mars vielleicht einmal erobern, aber wir können nicht die Nähe Gottes erforschen und treten in unserem natürlichen Zustand, weil wir keinen Zugang haben, keinen Zugang zum wahren Leben und keinen Zugang zum ewigen Leben. Davon sind wir abgeschnitten. Wir können nicht von Natur aus dahin gelangen. Der Mensch kann vielleicht die Natur zähmen, die wilden Tiere bezähmen, vielleicht auch das Wetter beeinflussen. Mittlerweile ist auch das schon möglich. Aber er ist völlig unfähig, auch die Versuchung der Sünde zu zähmen. Wir sind völlig unzulänglich, was unsere Zunge anbelangt, die im Zaum zu halten. Mit der Zunge loben wir Gott, aber wir fluchen auch den Menschen. Und da sehen wir, wie schwach und unfähig der Mensch eigentlich geworden ist. Von Geburt an unfähig, Gutes zu tun und behindert in gewisser Weise vor Gott zu treten. Aber wir sehen noch was anderes in dem Bild. Die Welt ist von Anfang an auch unfähig, dem Bettler, der diese Behinderung schon als Baby so oft weggekommen ist, wirklich zum helfen. Die Welt konnte diese Behinderung nicht wegnehmen. Und der Bettler musste damit leben. 40 Jahre lang schon. Und das Einzige, was ihm übrig geblieben ist, war auf Almosen angewiesen, die Welt ihm geben konnte, aber nicht mehr. Die Welt bietet dem Bettler ein großes Programm. Er kann Religiosität ausüben, er kann in die Politik gehen und über Politik philosophieren, er kann eine Bildung wahrnehmen, er kann mit der Wissenschaft beschäftigen, er kann Unterhaltung kriegen, alles Mögliche. Aber es bleibt letztendlich doch nur Almosen, das er empfangen kann. Er hat keine Heilung für sich gefunden. Und die Welt müht sich sehr ab, um dem Mann irgendwie zu helfen. Man trägt ihn auf Händen, man sitzt ihn irgendwo hin und die Menschen geben ja auch was. Aber das, was er bekommt, reicht nur für eine bestimmte Zeit und dann braucht er wieder was. Im Buch des Predigers lesen wir auch von einem Mann, der versucht hat, Antworten zu finden auf all die Probleme, die wir hier auf Erden haben. Der versucht hat, den Sinn des Lebens zu ergründen. Und er hat diesen Sinn des Lebens auf allen Ebenen versucht zu finden, durch die Weisheit der Menschen, durch die Philosophie der Menschen, dem ist er nachgegangen, um die Gelehrsamkeit des Menschen, um daraus irgendwas zu finden, was ihm Heilung geben könnte, was ihm wirklich dauerhafte Befriedigung gibt. Aber er musste aussagen, das alles war nur Haschen nach Wind. Es hat ihm letztendlich nicht weitergeholfen. Also hat er sich gesagt, in jeglicher Form versuche ich mir jetzt mein Leben zu genießen. Und er hat sich in jeglicher Form einen Genuss hingegeben. um einfach irgendwie was von dem wahren, pulsierenden Leben für sich zu kriegen. Aber auch das war nur Haschen nach Wind. Also hat er gesagt, ich will was Großes machen. Ich werde jetzt einen Baumeister und werde große Gebäude und riesige Gärten errichten, um da irgendwas für meine Seele zu finden, wo sie zur Ruhe kommt. Aber auch das führte nicht ans Ziel. Und dann hat er gesagt, ich möchte einfach mich gut unterhalten lassen. Ich möchte gute Musik, gehobene Unterhaltung und Musik konsumieren, um irgendwie einzutauchen in eine Welt, wo es mir besser geht. Aber auch das Zeugnis war keine Lösung. Er sagt, alles Streben des Menschen ist nur ein Haschen nach Wind und es vergeht. Die Welt kann die Lahmheit des Mannes nicht heilen und die kann dir vielleicht eine vorübergehende Erleichterung bieten oder dich ablenken, aber sie kann dein Leben nicht ausfüllen. Die Welt bietet einem Menschen nur Almosen an. So wie dieser Bettler, der da sitzt und nur Almosen empfangen kann, um kurze Befriedigung zu kriegen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Vers 4 und 5 haben wir gelesen. Petrus aber mit Johannes blickten fest auf ihn hin und sprachen, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Was sieht der Weltmenschen in der Gemeinde? Als der Bettler dem Petrus und dem Johannes begegnet, will er auch von ihnen Almosen haben. Und Petrus sagt, sieh uns an. Und er schaut auf sie in der Erwartung, etwas zu bekommen, um etwas zu empfangen, weil er das gewohnt war, irgendein Geschenk, irgendein Almosen zu kriegen. Die Welt hält immer Ausschau nach etwas, was ihr in gewisser Weise ja Befriedigung gibt. Aber Petrus sagt im Namen der Gemeinde, dass das ein Irrtum ist. Das kannst du von uns in gewisser Weise nicht erwarten. Es herrscht oftmals eine falsche Vorstellung der Weltmenschen gegenüber der Botschaft und der Aufgabe der Gemeinde. Was die Gemeinde eigentlich für eine Aufgabe hat in dieser Welt. Aber leider herrscht auch oftmals eine falsche Vorstellung in der Gemeinde selber, was eigentlich die Aufgabe der Gemeinde der Welt gegenüber sein sollte. Und so fangen viele Gemeinden auch an, die Welt irgendwie zu unterhalten. Man möchte der Welt ja was bieten. Und man sagt auch, ja, der Köder, den man auslegt, um die Menschen in der Welt zu fangen, den muss ja der Gemeinde nicht schmecken. Aber dieser Ausspruch, der ist schon alt, den gab es schon früher. Und da hat man auch immer wieder leicht erwidern können, mit dem Köder, wo du die Fische fütterst, mit dem wollen sie auch in der Gemeinde gefüttert werden. Also es ist nicht das Ziel, dass wir eine Befriedigung anbieten, wie sie die Welt anbietet. Und deswegen stellt sich uns auch immer wieder die Frage, wenn du in die Gemeinde gehst, womit möchtest du gefüttert werden? Hast du eine Erwartung, vielleicht, dass du moralisch erbaut wirst und rausgehen kannst und sagst, du bist charakterlich einfach jetzt ein Reifer geworden? Eine Moral vielleicht gepaart mit einem guten Gefühl, dass du rausgehen kannst und musst kein schlechtes Gewissen mehr haben und dann wieder deinen Alltag weiterlebst. Aber dann muss ich dir leider sagen, das ist kein Christentum. Vielleicht kommst du in die Gemeinde, weil du sagst, du wirst irgendwie auch unterhalten werden. Es gibt Gemeinden, die haben wunderschöne Räumlichkeiten und auch große Kathedralen, die man sich anschauen möchte, wo man die Akustik wahrnimmt und irgendwas auch von der Energie aufnimmt, die so ein Gebäude weitergibt. Aber die ganze Architektur und auch die ganze Akustik ist nicht das, was die Aufgabe der Gemeinde sein sollte. Vielleicht sagst du dir, ich möchte philosophische Lehre hören. Etwas für meinen Verstand. Das sollte aber nicht zu leidenschaftlich sein und bitte auch distanziert. Das sollte nicht mich persönlich ansprechen. Ich will ja im Hintergrund bleiben. Ist das Christentum? Vielleicht möchtest du einfach einen Ort aufsuchen, um dem Alltag zu entfliehen, so in gewisser Weise die Gemeinde als Katalysator, um alles Schlechte fernzuhalten, damit du irgendwie gereinigt wirst und kommst deswegen in eine Gemeinde. Oder du sagst dir, du suchst die Gemeinde, wie man woanders ein Wellness für den Körper aufsucht. So möchtest du ein Wellness für die Seele, damit es dir rundum einfach gut geht. Oder du hast die Erwartung, dass man in der Gemeinde, in der Kirche Politik gestalten kann. Dass man auch mitsprechen kann mit den großen Politikern und über die ganzen großen Probleme, die wir in der Welt haben, von Umwelt und Datenschutz und weiter und so fort. Und das wäre ein Instrument, um sich Gehör zu verschaffen in der Welt. Oder du sagst dir, Gemeinde ist Sozialarbeit. Da kann ich endlich all das Gute tun, was sich sonst woanders nicht finde. Da muss man all den Leuten helfen, denen es schlecht geht. Aber das ist nicht die vorrangige Angelegenheit einer Gemeinde. Das kann die Welt oftmals viel besser tun als eine Gemeinde. Das ist Almosen geben. Das kann jegliche Organisation für sich tun. Was macht die Gemeinde denn zur Gemeinde? Was macht die Gemeinde außergewöhnlich? Petrus ist da unmissverständlich. Petrus sagt klipp und klar, Silber und Gold besitze ich nicht. Das kannst du von mir nicht erwarten. Aber was erwartest du von der Gemeinde? Ich komme zum dritten Punkt. Also, was kann die Gemeinde tun? Was ich aber habe, sagt Petrus. Er macht hier keinen Punkt und geht einfach weiter und sagt, na, ich habe keine Almosen, also sollen sich die anderen um dich kümmern. Er hat was zu bieten. Aber das ist völlig was anderes, als wie sich der Bettler vielleicht überlegt, was das sein könnte. Und dann sagt er, ich habe was zu bieten. Im 12. Jahrhundert gab es einen römischen Papst und er führte Thomas von Aquin durch den Vatikan und auch durch die Petruskirche. Der Papst deutete auf das Gold und Silber, die reich verzierte Gebäude hin und sagte, siehst du, Thomas, heute kann die Kirche nicht mehr sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Ja, ich sehe es, sagt Thomas, aber ich sehe noch was anderes. Sie kann auch nicht mehr sagen, geh umher. Das passt ganz gut, diese Geschichte, liebe Geschwister. Das ist es aber, was der Auftrag der Gemeinde ist. Wir haben gelesen, Petrus hat gesagt, im Namen Jesu Christi, des Nazareas, steh auf und geh umher. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, Heilung für die Lähmung anzubieten, Heilung für das ursprüngliche, tatsächliche Problem, was der Mensch hat. Das ist kein Almosen geben, sondern das ist etwas ganz großartig Neues. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Gemeinde ist also kein Krankenhaus, kein Kulturzentrum und auch keine Psychiatrie, wo man irgendwie den Menschen weiterhilft, ist auch kein Sozialamt, sondern ihr Auftrag besteht darum, sich um die Seelen der Menschen zu kümmern. Ihr Problem liegt nicht im Verstand oder im Körper oder im Gefühlswelt, sondern ihr Problem liegt grundlegend sehr, sehr tief in der Sündhaftigkeit des Menschen. Das ist das innere Wesen, das Zentrum des Wesens, wofür sich die Gemeinde der Welt anbietet. Ja? Das große Problem der Menschen ist, dass die Seelen gefallen sind. Aber wovon sind sie abgefallen? Na, von dem Bild, in dem sie geschaffen wurde, im Bilde Gottes wurde Mann und Frau geschaffen. Und heutzutage ist der Mensch fast ins Unkenntliche dem Bild zerfallen. Und in der Geschichte sehen wir das sehr, sehr schön. Hier ist die schöne große Pforte, die herrliche Pforte. Und in der Pforte sehen wir die Möglichkeiten, in der der Mensch dazu fähig ist, so was Wunderschönes, Großes zu machen. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann, den Tempel zum Schaffen. An dieser Pforte sehen wir die Größe des Menschen. Aber wir sehen einen absoluten Widerspruch und sehen den gelähmten Mann unten an der Pforte stehen. Mit einem Verhalten, das mehr einem Tier gleicht, als wie einem würdevollen Menschen. Kann nicht gehen und muss um Überleben betteln. Das ist ein unwürdiges Bild eines Menschen. Aber genau das Bild beschreibt den Zustand von uns. Gemeinde ist also dazu da, der Welt auch mal den Spiegel hinzuhalten und zum zeigen, was tatsächlich der Zustand ist von dem Menschen. Und sie bietet ihm auch die Möglichkeit der Heilung an, dass die Seele heil werden kann. Die Gemeinde gibt also keine Almosen, denn Gold und Silber kann die Welt geben. Aber sie geht auch nicht weiter an dem Mann vorbei, sondern sie bleibt stehen und gibt ihm die Möglichkeit, dass er was von der Größe, von der Allmacht Gottes erfahren kann. Und diese Allmacht ist radikal und vollständig. Er stellt diesen Mann völlig gesund hin, dass er auf einem zum anderen Augenblick auch gesund ist und laufen kann. Und das, liebe Geschwister, ist das neue Leben in Christus, das die Gemeinde der Welt anbietet. Aber wie arbeitet die Gemeinde? Wir haben gelesen, im Namen Jesu Christi des Nazireas. Das ist der Hintergrund, das ist die Autorität, die die Gemeinde hat, warum sie so auftreten kann. Und das ist die apostolische Lehre. Ein Großteil von der Lehre, was die Aposteln weitergeben, wo die Gemeinde aufgebaut wurde. Der Sohn Gottes gekommen als Mensch, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott, der Sohn, kam auf die Welt. Er lebte, er starb, er ist aber wieder auferstanden und er wirkt auch heute noch durch die Gemeinde. Wozu? Um Erlösung zu bringen, um die Verkrüppelung des entfremdeten Menschen wieder herzustellen, dass er wieder ein würdiges Leben kriegt. Und hier in der Geschichte überrascht Gott den Bettler. Und ich frage mich manchmal, wie überrascht ich in meinem Leben bin, was Gott in meinem Leben eigentlich schon getan hat. Das vergisst man allzu oft, aber heute Morgen am Abend mal haben wir wieder daran denken dürfen. Etwas zu empfangen, das war der ursprüngliche Gedanke von dem Bettler. Irgendwas zu kriegen, irgendwas, was mir Befriedigung gibt. Aber der Bettler wurde vollkommen überrascht über die Größe und über die Gnade, die Gott schenkt. Er hat die Hoffnung verloren gehabt, dass es in seinem Leben irgendwann mal wieder bergauf geht oder irgendwie besser geht. Er hat schon abgeschlossen. Er war nur noch elendig und hat von den Almosen gelebt. Er hat nichts mehr vom Leben erwartet, aber Gott hat ihn überrascht. Er gibt ihn eine ganz neue Dimension, in der er jetzt weiterleben kann. Und das war eine große Sensation in der Stadt Jerusalem. Er wurde sofort geheilt. Da vergingen nicht große Zeiten oder irgendwelche Tage oder Wochen, sondern er war sofort hergestellt. Er ging umher und sprang und lobte Gott und hielt an den Aposteln fest. Er wollte sie nicht mehr loslassen. Er ist in den Tempel gegangen, hat die Gemeinschaft festgehalten von Johannes und Petrus und lobte freudig Gott. Also, er hat Heilung für sein ganzes Problem bekommen. Jetzt konnte er Gott begegnen. Jetzt konnte er vor Gott treten. Davon hat er nicht mehr geträumt, dass er das konnte. Er war in Christus völlig neu gemacht und hatte eine völlige Vergebung, dass er vor Gott treten konnte. Und das hat eine unbändige Freude ausgelöst in seinem Herzen. Und in Christus hat er dieses neue Leben bekommen. Ein Leben, das sofort eine Veränderung in seinem Leben gebracht hat. Sichtbar für ihn, spürbar, aber auch für alle anderen. Eine neue Identität war sein eigen geworden in Christus. Das ist das Wirken des Christentums. Das bedeutet es, wenn du Vergebung und neues Leben für dich in Anspruch nehmen darfst. Und das ist auch keine mühselige Pflicht. Hier in der Geschichte sehen wir, dass dieser arme Mann nicht mühselig jetzt in den Tempel gegangen ist und Gott irgendwie Lob und Ehre gebracht hat. Das sprudelte nur förmlich aus ihm heraus. Es konnte ihn niemand mehr halten auf den Beinen. Es war pure Freude. Und das ist auch das, was Rechtfertigung, wenn wir das begriffen haben in unserem Leben, was Rechtfertigung durch den Glauben mit unserem Leben zum Ausdruck bringt, wie wir vor Gott treten können. Obwohl wir solche Menschen gewesen sind, können wir jetzt aufrichtig mit Würde vor Gott treten und ihm Lob und Ehre geben, weil wir in Christus völlig neu und völlig gerechtfertigt vor Gott stehen dürfen. Der Herr Jesus hat schon gesagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wie siehst du dein Leben? Siehst du es als gerecht oder siehst du dich mit dem Problem der Sünde behaftet? Der Herr Jesus sagt von sich, er ist das Leben. Er ist die Kraftquelle, die du bekommst, damit du dieses Leben auch ausleben kannst. Es gibt aber eine Bedingung, die wir auch in der Geschichte sehen, an der sich festmacht. Petrus und Johannes blickten fest auf ihn hin und sprachen, sieh uns an. Und in dem Moment hat der Bettler natürlich aufgeschaut und hat sich völlig auf den Petrus und den Johannes konzentriert. Ja, was wollen sie jetzt? Da kriege ich jetzt ein besonderes Geschenk, irgendwas Großes oder sonst irgendwas. Er hatte seine ganze Aufmerksamkeit allein auf die Gemeinde, auf die Vertreter der Gemeinde gerichtet. Was haben die mir jetzt zum Sagen? Oder was kriege ich jetzt von denen? Du musst dich also ganz und gar beharrlich auf die Botschaft des Evangeliums ausrichten. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit im ganzen Herzen. Wenn du das tust und auf das richtest, was das Evangelium dir zu sagen hat, hast du die richtige Haltung, wie dieser Bettler. Ein Glaubensgehorsam. Ein Glauben, jetzt etwas zu empfangen. Und darauf vertrauen, was die mir jetzt sagen, das werde ich auch bekommen. Solange du noch denkst, dass du selber dein Leben völlig im Griff hast, bleibst du gelähmt und nicht erreichbar für das Evangelium. Was erwartest du von Gott? Was erwartest du von deiner Gemeinde? Von dem Mann lesen wir, er richtete beharrlich seine Aufmerksamkeit auf Petrus und Johannes. Und hatte eine echte Erwartung. Und wir sehen, was daraus geschehen ist, die Wirkung. Gott überrascht den Bettler und er wurde völlig neu gemacht. In meiner nächsten Predigt wird die Überschrift lauten, der Bettler überrascht die Welt. Amen.